Wir haben heute den Abschluss dieser Mini-Bibelschule und haben das Thema schlechthin, worauf ich mich eigentlich am meisten gefreut habe. Und bevor wir einsteigen, bete ich mit uns. Jesus, danke für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist, weil wir in deinem Namen da sind. Und wir entdecken dich heute Abend als den roten Faden durch die Bibel, durch die Weltgeschichte, durch die Menschheitsgeschichte. Und gleichzeitig bist du hier, bist der Herr unseres Lebens, von jedem Einzelnen. Und das ist so unbeschreiblich großartig, dass du, der schon immer war und immer sein wird, der bist, der unser Herz regiert und in uns lebt. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns heute Abend Erkenntnis schenkst, dass du unsere Herzen, unsere Sinne öffnest, dass wir ein tieferes Verständnis von der Bibel bekommen, von dem ewig gültigen Wort Gottes, was uns in unserem Leben Richtschnur ist und ein großer Schatz. Rede zu uns, Heiliger Geist, und öffne uns jetzt, dass wir hören und dass wir Neues lernen. Amen. Jesus, der rote Faden von Schöpfung bis Endzeit. Ich mache, wie bei jedem Abend, 2, 3 Vorbemerkungen, damit nachher niemand sagt, ich habe das nicht gewusst oder ich bin zutiefst enttäuscht. Von Schöpfung bis Endzeit ist eine ziemlich lange Zeit. So. Also ist schon eine Ecke. Und ich habe es am Sonntag im Gottesdienst schon gesagt, der Fokus heute soll auf Jesus im Alten Testament sein. Warum? Aus 2 Gründen. Der erste Grund ist, über die Endzeit kann man wenig Verlässliches sagen, weil sie einfach noch nicht stattgefunden hat. Und der zweite Grund ist, genau das Gegenteil sozusagen, über das Alte Testament kann man aber sehr viel sagen. Und es ist sehr faszinierend, wie in historischen Begebenheiten, in historischen Ereignissen wir Jesus entdecken, obwohl er ja eigentlich noch gar nicht geboren ist. Und so Punkt 2a sozusagen ist der, dass ich immer noch glaube, dass wir als Christen, jetzt kann ich das für euch nicht alle natürlich sagen, Nachholbedarf haben, was das Alte Testament betrifft und das Verständnis vom jüdischen Volk, jüdischer Kultur, Volk Israel. Und ich glaube, dass es uns gut tut, da reinzuschauen. Ich habe euch auf dem Handout, was ihr bekommen habt, wenn ihr Rechtschreibfehler findet, dürft ihr sie behalten, oben so eine Zeitleiste und den roten Faden. Ihr seht am Anfang die Schöpfung und es geht dann bis zur Wiederkehr Jesu. Und kurz vor der Wiederkehr Jesu seht ihr das Logo unserer Gemeinde. Das heißt, in der Zeit befinden wir uns gerade. Wenn wir vom roten Faden von Schöpfung bis Endzeit sprechen, dann reden wir genau davon, von der Schöpfung, von der Zeit im Alten Testament, also 1. Mose bis Maleachi, die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Und dann kommt der große Arzt, nämlich Jesus, deswegen das Rote Kreuz dort, und die Kirche und die Gemeinde und das Neue Testament und alles. Und jetzt die Zeit der Gemeinde, in der wir leben, und dann die Wiederkehr Jesu. Und so eine kleine Nebenbemerkung, alleine das würde auch Abende füllen, wenn wir uns über die Endzeit Gedanken machen und welchen Ansatz wir haben. Also ob wir zum Beispiel den Prämillennialismus vertreten oder den Postmillennialismus oder den Amillennialismus, müsste man sich schon im Klaren darüber sein. So. Versteht ihr, was ich meine? Es geht um das 1000-jährige Reich in Offenbarung 20. Was ganz entscheidend ist, wenn ihr das mal lest, welchen Ansatz man vertritt von der Endzeit. Und alleine deswegen wäre das ja eigene Abende wert. Der Postmillennialismus sagt, dass Jesus nach Post, nach dem 1000-jährigen Reich kommt. Der Prämillennialismus sagt, es kommt Jesus wieder, baut das 1000-jährige Reich auf und dann die Ewigkeit. Und der Amillennialismus sagt, das 1000-jährige Reich ist schon längst. Wir leben mittendrin im 1000-jährigen Reich. Okay, so, jetzt könnt ihr euch entscheiden, 1, 2 oder 3. Ob er wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. So, das nur als ein kleiner Hinweis, dass über die Endzeit zu reden, die Offenbarung zu reden, es mehrere Abende wahrscheinlich bräuchte. Und deswegen habe ich mich darauf fokussiert, dass wir uns heute Abend sozusagen in 3 Schritten, und das spiegelt auch so ein bisschen das Handout, braucht noch jemand ein Handout oder hat jeder? Okay, das spiegelt nämlich genau das wieder, die 3 Teile, die ihr auf dem Handout habt, auf der ersten Seite die prophetischen Ereignisse im Alten Testament und ihre Erfüllung im Neuen Testament. Dann die große Innenseite, die beim Abend über das Alte Testament da waren, die erkennen die Grundgrafik wieder. Könnt ihr daheim dann übereinander legen und ans Fenster halten. Und dann auf der Rückseite nochmal einzelne Bibelstellen und Prophezeiungen, auch zur Präexistenz. Was es damit auf sich hat, sage ich nachher. Wir steigen direkt ein in die prophetischen Ereignisse des Alten Testamentes. Und wenn ihr genau zuhört, dann merkt ihr, dass es eigentlich ein Widerspruch ist. Ein prophetisches Ereignis. Also entweder ereignet sich etwas oder es ist prophetisch. Aber ein prophetisches Ereignis ist beides. Also etwas, was sich ereignet hat, aber gleichzeitig auch prophetisch ist. Den Menschen, den ihr da vorne seht, das ist Origenes. Ich befürchte, die Schrift ist ein bisschen klein. Origenes war einer der großen Theologen. Ihr seht es, zweites, drittes Jahrhundert nach Christus, also in der ersten Zeit, wenn wir mal davon ausgehen, dass die Offenbarung so als letztes Buch um das Jahrhundert, Pi mal Daumen, 90 geschrieben wurde, ist er einer der ersten der Theologen der damaligen Zeit. Und Origenes hat ein paar crazy Theorien aufgestellt, weswegen ihn viele nicht mochten. Und er bis heute, bis heute zweifelhaft ist, ist er nur ein großer christlicher Schriftsteller oder gilt er als ein Kirchenvater? So nannte man oder nennt man heute die Bischöfe, die Theologen der damaligen Zeit, die maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Kirche hatten. Ich habe den Kerl deswegen da, weil dieses Bild so sinnbildlich ist für ihn und jetzt kann man es wahrscheinlich hinten nicht so ganz erkennen. In seiner Hand hält er einen Abendmahlskelch und aus diesem Abendmahlskelch kommt Jesus raus. Also ziemlich spooky irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ob der Pointer, da oben ist Jesus sozusagen, ne, Ikone und so, Heiligenschein und Abendmahlsbecher. Und das spiegelt so sein Wesen wider. Das Verrückte aber ist, ich glaube, dass er, wenn wir in der damaligen Zeit leben würden, von den meisten von uns wahrscheinlich der theologische Lehrer schlechthin wäre. Warum? Weil er wie kein anderer die sogenannte allegorische Schriftauslegung vorangebracht hat. Allegorie bedeutet eine bildhafte Sprache, in der eine bestimmte Sache, Ding, Person, Vorgang nur als Bild für etwas Größeres oder anderes dient. Und Origenes hat es komplett durchgezogen. Das Alte Testament hat er fast nur allegorisch ausgelegt. Also das heißt, eine bildhafte Sprache, in der eine bestimmte Sache, also dieses Ereignis, ein Vorgang, eine Sache, eine Person, nur ein Bild für etwas anderes, etwas Größeres ist. Origenes hat es ein bisschen auf die Spitze getrieben, weil er sozusagen das Kind mit dem Bad ausgeschüttet hat und die Historizität damit negiert hat. Also das heißt, für ihn war das, also wenn man ihn richtig versteht, ja, vielleicht hat er es auch ganz anders gemeint, aber wenn man seine Schriften liest, dann hat er das Alte Testament nicht primär historisch gesehen. Also ob die Dinge so stattfanden, wie sie da beschrieben werden in der Bibel, ist überhaupt nicht relevant. Weil alles, was im Alten Testament gesagt wird, ist ein Bild auf das, was durch Jesus erfüllt wird. So, beim zweiten bin ich mit ihm, aber beim ersten hätte ich meine großen Probleme, weil dann können wir uns auch Grimms Märchen vorlesen. Und deswegen glaube ich aber, ich lese euch mal ein paar Sätze von ihm vor, dass er heute von uns, wenn er hier stehen würde, dass wir bei ganz vielem nicken würden. Nur wenn wir ihn fragen würden, lieber Origenes, glaubst du, dass das im Alten Testament stattgefunden hat, was wir da lesen? Von Abraham, von Mose und Jakob und den ganzen Großen, da würde er sagen, ja, das ist nicht so entscheidend. Ganz so schlimm wird das wahrscheinlich nicht sagen, aber das legen wir mir jetzt mal in den Mund. Was er aber hervorragend gemacht hat, ist, dass er das Alte Testament allegorisch ausgelegt hat und gesagt hat, das Alte Testament ist ein Bild für etwas Größeres. Lehnt euch zurück, jetzt kommen Sätze, die man nicht versteht. Über die Grundlehren der Glaubenswissenschaft. Das war sein letztes großes Werk, das er geschrieben hat, kurz vor seinem Tod. Und so ein paar Gedanken von ihm. Wer glaubt und überzeugt ist, dass Gnade und Wahrheit durch Jesum Christum geworden und dass Christus nach seinem eigenen Ausspruch, Johannes 14, 6, die Wahrheit ist, der sucht die Anweisung zu einem seligen Leben gewiss nirgend anders als in den Worten und in der Lehre Christi. Unter Christi Worten verstehen wir aber nicht bloß die, welche er in seiner menschlichen Erscheinung gesprochen. Denn auch vorher war Christus als göttliches Wort in Moses und den Propheten. Ohne dies göttliche Wort, wie konnten sie Weissagen von Christo? Zum Beweis dafür wäre leicht aus den Heiligen Schriften zu zeigen, dass Moses und die Propheten von Christi Geist erfüllt sprachen und taten, wie sie getan. Allein wir bemühen uns, das vorliegende Werk in möglichster Kürze abzufassen, was ihm nicht gelungen ist. Von Christus, heißt es dann in dem Werk weiter. Vor allem ist der Unterschied festzuhalten zwischen der göttlichen Natur in Christus, insofern er der eingeborene Sohn des Vaters ist, und der menschlichen Natur, die er in den letzten Zeiten nach der Heilsanstalt Gottes angenommen hat. Es fragt sich also zuerst, was das heiße, der eingeborene Sohn Gottes. Er hat sonst noch viele und verschiedene Namen, je nach den Umständen und Ansichten der Namengeber. So heißt er die Weisheit bei Salomo, Sprüche 8, 22. Auch der Erstgeborene bei dem Apostel, Kolosser 1. Beides ist dasselbe. Der Erstgeborene ist seinem Wesen nach nichts anderes als die Weisheit. Endlich nennt ihn der Apostel auch göttliche Kraft und göttliche Weisheit. 1. Korinther 1. So schöne Worte. Könnte man sich drin verlieren? Aber es zeigt, er, Origenes, sieht im Alten Testament schon längst Christus. Und ich möchte mit euch, auf der ersten Seite habt ihr diese prophetischen Ereignisse im Alten Testament und ihre Erfüllung im Neuen Testament. Und ich lese jetzt nicht die Texte im Detail durch und wir gehen es nicht im Detail durch. Ich möchte euch nur an manchen Stellen ein paar Gedanken dazu sagen, was dieser Origenes damit meint und was es bedeutet, Jesus im Alten Testament zu sehen. Denn ganz ehrlich, also wir müssen ja ehrlich sein, Jesus ist geboren als Mensch vor 2000 Jahren, Pi mal Daumen. Wie können wir davon reden, dass wir ihn im Alten Testament finden und dass vor allem einzelne Abschnitte des Alten Testamentes, Ereignisse, ich rede lieber von Ereignissen als von Geschichten, weil Ereignisse haben sich ereignet, Geschichten nicht unbedingt. Aber wie können wir davon reden, dass er in alttestamentlichen Ereignissen zu finden ist? Und das schreibt eben Origenes, das tun wir, weil Mose und all die anderen in Christo Geist, wie er geschrieben hat, geredet haben. Und solche allegorischen Auslegungen ist zum Beispiel ganz klassisch das Opfer. 1. Mose 22. Gut, ich dachte jetzt, ihr schreit jetzt sofort, was da steht. Das ist die Opferung von Isaak. Abraham und Isaak, das Opfer oder eine an sich schon sehr schwere Geschichte im Alten Testament. Jesus sagt in Markus 10, Vers 45, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und ich habe dazu geschrieben, Matthäus 26 bis 28 und Parallelstellen, das sind die Kreuzigungsberichte im Neuen Testament. Also Matthäus 26 bis 28, Matthäus berichtet am ausführlichsten von der Kreuzigung und die Parallelstellen, die ihr in den anderen Evangelien dazu findet. Oder eine absolut abgefahrene Geschichte im Alten Testament ist Melchisedek, 1. Mose 14. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie auf oder öffnet sie auf eurem iPhone, weil da gucken wir jetzt mal rein. Erster Mose 14. Wenn ihr, also wir steigen nicht mit dem ersten Vers ein, wenn ihr wissen wollt, wie man Zungenbrecher dann lest 1. Mose 14, weil da wird am Anfang erstmal von ganz vielen anderen Städten, Menschen, Völkern geredet, die man alle nicht aussprechen kann oder die schwierig sind. Und dann steht, ich habe Luther-Übersetzung, Vers 18, 1. Mose 14, Vers 18. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abram, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Da sprach der König von Sodom zu Abram, gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Aber Abram sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagtest, du habest Abram reich gemacht, ausgenommen, was die Knechte verzehrt haben. Doch lass die Männer Ana, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, ihr teilnehmen. Das erste Mal in der Bibel, dass von dem Zehnten die Rede ist. Und plötzlich taucht da Melchisedek auf, König von Salem. Und wir finden eine Parallelstelle dazu, oder mehrere, ihr habt es auf dem Handout stehen, in Hebräer 7, wenn man es genau lesen will oder verstehen will, in Hebräer 5 bis 7. Wer war dieser Melchisedek? Weiß man nicht. Was heißt sein Name übersetzt? Man könnte ihn übersetzen, König von Salem. Salem heißt aber Shalom, ist Frieden, ist der Friedenskönig. In Jesaja wird Jesus als der Friedefürst bezeichnet, prophetisch. Und warum trägt er Brot und Wein raus? Das sind so Stellen, wo man sich schon fragt, was hat Gott sich da eigentlich dabei gedacht? Immer an solchen Stellen, wo man Dinge findet, die sehr typisch neutestamentlich in Anführungszeichen sind. Brot und Wein, das ist ja, muss ich euch ja nicht erklären, dass es für das Abendmahl steht, finden wir im Neuen Testament ja immer wieder als Begriffspaar, als Verbindung. Und es kommt schon im Alten Testament vor. Und lest zu Hause, wir können das jetzt nicht alles im Detail machen, lest zu Hause mal Hebräer 7 durch oder Hebräer 5 bis 7, die drei Kapitel. Und ihr werdet merken, welche Faszination das hat, dass im Neuen Testament die Verfasser der neutestamentlichen Schriften sich ja auskannten mit den alttestamentlichen Schriften. Und das meint Luther, wenn er sagt, die Bibel legt sich selbst aus. Nebenbemerkung, am ersten Abend habe ich euch so ein paar Instrumente mitgebracht, also Bücher, nicht Musikinstrumente, die helfen, die Bibel besser zu verstehen. Es ist alles, wie soll man sagen, nicht alles ist erlaubt und nicht alles ist gut, aber es gibt so viele gute Literatur, gute Software, gute Apps, die einem helfen, da auf die Sprünge zu kommen. Also ich könnte wetten, dass, ich habe es jetzt selber nicht nachgeguckt, aber dass selbst bei vielen elektronischen Bibeln und so weiter irgendwo ein Verweis ist zu Hebräer 5 bis 7, wenn man diese Stelle liest. Ich überspringe das Nächste. Ich gehe zum vierten auf dem Handout. Ich bin. Jesus sagt im Neuen Testament an 6 Stellen, eigentlich sind es 7, wenn man noch die Tür dazu nimmt, im Johannesevangelium, ich bin, ego eimi im Griechischen. Und das ist genau die Übersetzung und natürlich geistlich, theologisch für den gebildeten Juden der damaligen Zeit überhaupt nicht schwer zu erkennen. Das ist ja genau das, was Gott Mose am Dornbusch gesagt hat. Ich bin. Das, was wir heute als Jahwe, als Jehova, als Jahwe aussprechen, was kein Jude ausspricht, kein gottesfürchtiger Jude und man so auch überhaupt nicht ausspricht, das sogenannte Tetragramm, J-H-W-H, steht da im Hebräischen und wird vom Juden nie gelesen, nie ausgesprochen. Es wird meistens Elohim gelesen, ein anderer Name für Gott, aber nicht das, was wir Jahwe, Jehova, Jahwe und so weiter nennen. Jesus bezieht das auf sich und sagt, ich bin. 2. Mose rate ich euch sowieso. Lest mal 2. Mose. Das ist wie so eine pränatale Biografie von Jesus. Das Lamm Gottes, ja, 2. Mose 12, Exodus. Die Israeliten beschmieren ihre Türpfosten mit dem Blut des Lammes. Und in Johannes 1, Vers 29, siehe, das ist das Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Nicht schwierig, kennen wir alles schon. Jetzt habt ihr eine kleine Aufgabe, damit ihr dabei bleibt und wach bleibt. Beim dritten fehlt nämlich die neutestamentliche Entsprechung. Beim dritten, der Versöhnungstag. 3. Mose 16, beziehungsweise Jesaja 52 bis 53. Kleine Aufgabe jetzt, 5 Minuten, Partnerarbeit. Ihr dürft es mit einem Partner machen, einem Sitznachbarn. Überfliegt mal diese Bibelstellen, 3. Mose 16 und Jesaja 52 bis 53, was da so steht, was ihr dort so findet, und überlegt mal, welches Motiv da vorkommt im Sinne von Origenes, der sagt, das ist eine bildhafte Sprache für etwas Größeres, etwas anderes. Welche neutestamentliche Stelle oder Kapitel könnte dem entsprechen? Bisschen Musik im Hintergrund, Clemens, dann ist das Arbeiten einfacher. Schlechter Lehrer, ich habe die Zeit nicht angesagt, wie viel Zeit ihr habt. 5 Minuten. Die klassischen 5 Minuten, aus denen immer 10 werden. Sind erst 4? Okay. Was habt ihr an Bibelstellen oder Abschnitten, würdet ihr sagen, entspricht 3. Mose 16, Jesaja 52, 53 im Neuen Testament? Nochmal zur Wiederholung vielleicht, wenn es akustisch nicht. Kreuzigung als ein Motiv in Anführungszeichen, kommen wir nachher auch nochmal drauf, da spielt es nochmal eine Rolle, die Bibelstelle. Und 3. Mose 16, der große Versöhnungstag, wo der hohe Priester einmal im Jahr die Schuld des ganzen Volkes gesühnt hat. Und ich habe vorhin schon Hebräer 7 oben genannt, Hebräer 2, greift es auch nochmal auf. Überhaupt der Hebräerbrief ist hochinteressant, wenn ihr den mal zu Hause ein bisschen studieren wollt. Der greift ganz viele alttestamentliche Bilder, Abschnitte, Verse auf. Vor allem Jesus, der hohe Priester, wird da so vor Augen gemalt. Das ist also hoch spannend. Die nächste Stelle ist eine hochinteressante. Der Exodus, 2. Mose 12 und Lukas 9, Vers 31. Ich lese euch mal kurz, was nach der Luther-Übersetzung in Lukas 9, Vers 31 steht. Das ist der Abschnitt, als Jesus auf dem Berg ist, die Verklärung, wie es Luther übersetzt. Und dann ist ja von 2 Männern, also Mose und Elia, die Rede. Sie erschienen verklärt und redeten von seinem, von Jesus, und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Jemand eine Idee, was es mit Exodus zu tun hat? Es ist nicht Exitus gemeint, sondern Exodus. Das griechische Wort, was hier für Ende steht, ist Exodon. Und wird ganz selten im Neuen Testament dafür gebraucht. Mose und Elia und Mose und Exodus haben doch irgendwas miteinander zu tun. Mose und Elia reden mit Jesus über seinen Exodus. Überhaupt, und das wäre jetzt auch nochmal mehrere Abende für sich genommen, im Exodus, im Passafest zu sehen, welche Parallelen es da gibt, wie Jesus prophetisch sich ereignet. Matthias und Susanne führen uns das immer so schön vor Augen an, Gründonnerstag. Das ist faszinierend. Also der Exodus hat so viele christologische Momente und Motive wie wahrscheinlich kaum eine andere alttestamentliche Geschichte. In Daniel 7, das ist der letzte von diesen prophetischen Ereignissen, also, und das sind ja auch nicht alle, das ist nur eine Auswahl. In Daniel 7, wer bei der Predigtreihe Daniel Influencer aufgepasst hat, Daniel hat diese Vision und sieht Jesus als den Menschensohn, Dieser Titel ist der einzige, den Jesus für sich selber gebraucht hat. Er hat nie einen der anderen alttestamentlichen Hoheits- und Königstitel für sich verwendet, aber den Menschensohn schon. Und ich habe vorhin schon Markus 10 zitiert, wo Jesus sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen und so weiter. Apostelgeschichte 7, Vers 56 ist die Steinigung des Stephanus. Und als Stephanus kurz vor seinem Tod ist, kurz vor seinem Ende, da hebt er die Augen und sieht den Menschensohn zur Rechten Gottes. Als ich das so vorbereitet habe, habe ich so gedacht, ja, und jetzt? Also ich meine, ist ja schön, dass es im Alten Testament immer wieder Stellen und Motive gibt, die auf Jesus hinweisen. Ist nett. Aber was fangen wir damit an? Was machen wir damit? Und da kommt das Letzte auf der Folie ins Spiel, so ein Schlagwort von Martin Luther, der gesagt hat, was Christum treibet, ist sein Zugang, die Bibel zu verstehen, die Bibel auszulegen. Was Christum treibet. Er meinte damit, wir müssen biblische Texte so lesen, dass sie in uns aufzeigen, wer Jesus ist. Jetzt liest mal in der Chronik so eine, also Abfolge von den Königen. Wäre auch mal eine Challenge. Mal gucken, was wir da rausfinden würden. Wie finden wir Jesus da drin wieder? Luther hat es ein bisschen anders ausgedrückt, wie Origenes. Und er hatte beim besten Willen auch nicht so ein rein allegorisches Schriftverständnis, Martin Luther, beim besten Willen nicht. Er hat es aber mit anderen Worten eigentlich genau gleich ausgedrückt. Er hat gesagt, guck in die Bibel, lies die Bibel und schau, was Christum treibet. Also was macht dieser Text, dieser Abschnitt, den du da liest, egal wo er steht in der Bibel, mit Jesus? Und was sagt dir dieser Text über Jesus? Was bewirkt dieser Text im Blick auf dein Verständnis von Jesus, im Blick auf deine Beziehung zu Jesus? Ich hatte mal einen Kommilitonen im Studium, der hat gesagt, eine Predigt, in der nicht Jesus vorkommt, ist eine schlechte Predigt. Ich würde ihm recht geben. Also, wir sind Christen und Christen zeugen von Jesus. Und ich glaube, wir müssen nicht die Dinge biegen und brechen, ja? Reim dich oder ich quäl dich, das muss nicht sein. Aber wenn es schon so ist, dass im Alten Testament Jesus vorkommt, warum sollten wir es dann verschweigen? Und eure Hausaufgabe wäre mal, wenn ihr in der Bibel lest, wenn ihr das regelmäßig macht, dass ihr Altes Testament, ein Buch aus dem Alten Testament nehmt und euch überlegt, wo finde ich da Jesus wieder? Und wenn ihr Exodus, zweites Buch Mose nehmt, findet ihr ihn an ganz vielen Stellen. Das würde ich sogar fast empfehlen, das zu nehmen, weil es sich auch gut liest, weil viele nette Geschichten drinstehen. So. Aber was bringt's? Was bringt's? Es bringt eben für mich zwei Dinge. Das eine, eine Faszination darüber, eine absolute Faszination darüber, dass Jesus nicht erst vor 2000 Jahren in die Welt gekommen ist, sondern schon längst in der Welt war. Auch wenn wir das mit menschlichem Verstand und Worten nicht beschreiben und fassen können, aber dass Gottes Idee nicht die ist, oh Mist, die haben es verbockt, jetzt muss ich Jesus in die Welt schicken. Das ist nämlich der zweite Gedanke. Also einmal die Faszination und das andere eine Erklärung dafür, dass Gott keine Fehler macht. Man könnte ja meinen, warum musste Jesus kommen? Merkt Gott nicht, dass er mit der ganzen Opferei und so weiter, dass es nicht funktioniert? Okay, also gut, Notlösung, jetzt schicke ich halt meinen Sohn. Nein, das war von Anbeginn schon klar, dass es so sein wird. Okay, führt uns zu ein paar weiteren Fragen. Warum haben sie denn überhaupt geopfert? Warum hat er so lange gewartet? Warum ist Jesus nicht schon früher gekommen? Die gleiche Frage, warum Jesus jetzt noch nicht gekommen ist. Also manche Fragen führen einen nur zu weiteren Fragen und in eine Aporie hinein und du sagst ja, okay, Abgrund, tu dich auf, ich reite hinein. Nicht jede Frage bringt uns weiter, trotzdem sollen wir sie stellen, keine Frage, aber ich habe darauf keine Antworten. Für mich ist es nur ganz, ganz wichtig und deutlich, jetzt theologisch gesprochen, dass es kein Fehler von Gott war, dass er über Jahrhunderte sein Volk sozusagen ohne Jesus hat leben lassen, gemerkt hat, die verbocken ständig, jetzt kommt Final Countdown, nämlich Jesus. Weil die Propheten, die Könige, die Richter, hat alles nichts gebracht. Macht keinen Sinn, wenn wir glauben, dass Jesus schon im Alten Testament da war. Weil dann war er ja schon da, dann kann Gott nicht die Idee haben, der Vater, jetzt schicke ich ihn halt. Und das führt mich zum zweiten, zum Innenteil, wenn ihr den mal aufschlagt, das ist sozusagen, so muss ich machen, Bibelstellen im Alten Testament, darauf gehe ich jetzt gar nicht im Detail ein, weil das würde verwirren, aber ich gebe es euch mit, um darin ein bisschen zu lesen. Wer beim zweiten Abend da war mit dem Alten Testament, der erkennt diese Grafik wieder. Oben im roten Bereich ist so ein bisschen die, aber nur ganz rudimentär, die Zeitgeschichte, also der Beginn der Königszeit durch Saul, Reichsteilung, Untergang Nordreich, Untergang Südreich, babylonisches Exil in diesen gelben Kästen und dann Assyrien und Babylon als die großen Weltmächte. Im grünen Bereich, vielleicht erinnert ihr euch, da hatte ich euch chronologisch einsortiert sozusagen, wo welches biblische Buch handelt. Das ist ganz wichtig. Nicht geschrieben wurde, sondern handelt. Geschrieben wurden sie ja viel später, weil vieles mündlich erzählt wurde. Sondern wann, was ist sozusagen die erzählte Zeit in dem Buch? Das nochmal so als Erinnerung zu dieser Grafik. Die Bücher habe ich jetzt rausgenommen. Die Personen, die habe ich drin stehen gelassen in diesem komischen Blau, was auch immer das ist, wo so ganz viele Namen drinstehen, damit man so ein bisschen eine Verortung noch hat. Und dann habe ich euch jetzt in weißen Kästen lauter Bibelstellen reingeschrieben, die auf Jesus hinweisen. Das sind manchmal nur ganz einzelne Verse. In den Psalmen ist es ganz klassisch. Da stehen manche Worte, die kennt ihr, manche Psalmworte, die nur Sinn machen, wenn man glaubt, dass Jesus der ist, von dem da die Rede ist. Auch bei Jesaja zum Beispiel. Und diese weißen Kästen, die sind in der Zeitlinie ungefähr so wie die Bücher. Also dadurch seht ihr, dass es im Prinzip nur, in Anführungszeichen, während der Richterzeit keine, Bibelstellen gibt, die auf Jesus hinweisen. Jetzt kann man natürlich auch manche Richtergeschichten und Ereignisse überlegen, könnten die prophetisch auf Jesus hinweisen? Ja, können sie. Aber es gibt keine expliziten Stellen. Zum Beispiel eine ganz bekannte Stelle, Psalm 2, steht hier auch gleich am Anfang beim Psalm 2, 6 bis 8. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Gut, kann jetzt auch ein König sein der damaligen Zeit, mit ein bisschen Bibelverständnis aber, was zum Beispiel bei der Taufe Jesu passiert ist, als Gott der Vater spricht, das ist mein geliebter Sohn. Dann könnte das ja durchaus mal ein prophetischer Hinweis sein. Und so sind es lauter Bibelstellen, die ihr da findet. Die Psalmen, wenn ihr euch erinnert, die kann man ja nicht zeitlich eindeutig verorten, weil man einfach bei manchen Psalmen nicht weiß, wann sie geschrieben wurden. Wenn da steht ein Psalm Davids, ist es relativ klar. Aber ansonsten kann man sie nicht verorten. Manche Psalmen haben ja gar keine Verfasserangabe. Deswegen habe ich sie mal bei sozusagen nicht bei David, aber so ungefähr bei David beginnend bis zum babylonischen Exil einfach mal in einer Linie geschrieben, weil zumindest auszugehen ist, dass sie bis dahin entstanden sind. Interessant auch Jesaja. Da seht ihr, ich habe euch zu den Bibelstellen so blaue Sprechblasen dazu gemacht. Worum geht es vor allem bei diesen Bibelstellen, bei diesem Autor in Anführungszeichen? Und Jesaja, sehen wir jetzt gleich noch was, beim dritten Abschnitt dann, der hat ganz viele Aussagen über den Messias und er nennt ihn den Gottesknecht. Die Gottesknecht-Lieder gibt es beim Propheten Jesaja einige. Und das bekannteste ist das Gottesknechtslied in Jesaja 52 und 53. Deswegen habe ich das vorhin noch aufgeschlagen. Ist auch mit am meisten im Neuen Testament von den Gottesknechtsliedern zitiert und auch in der Geschichte, in der Kunstgeschichte gemalt und vertont wie kein anderes davon. Aber Jesaja, und wenn ihr jetzt mal guckt, wann der Kerl war, so 700, Pi mal Daumen, reicht als ungefähre Angabe, hat eine ganz eindeutige Schau von dem, was einmal mit dem Gottesknecht passieren wird. Das schauen wir uns gleich im dritten Teil noch an, auf der Rückseite sozusagen. Ich habe euch im linken Teil, seht ihr das, die prophetischen Ereignisse nochmal so ein bisschen aufgelistet, die ihr auf der ersten Seite teilweise auch habt. Teilweise sind es auch noch ein paar andere. Und da seht ihr, dass eben Exodus, zweites Buch Mose, sehr viele von diesen Ereignissen in sich trägt, in denen Jesus längst da ist. Und das ist faszinierend. Das ist absolut faszinierend. Deswegen an dieser Stelle auch die Nebenbemerkung oder es bietet sich jetzt auch an, zu der Zeit, wo wir 75 Jahre Auschwitz-Befreiung gedenken, dass es sich mir überhaupt nicht erschließt, wie man als Christ auch nur ansatzweise antisemitisch sein kann. Ich würde sogar sagen, man hat es nicht verstanden, was man da glaubt, wenn man antisemitisch ist. Das geht gar nicht. Jesus war Jude und Jesus kommt im jüdischen Volk schon längst vor. Ich weiß, was Martin Luther, den kann man ja immer zitieren und dann hat man an der Stelle eben Pech, auch Aussagen gemacht hat, die antisemitisch waren, also wie soll man sagen, explizit, also da gibt es nichts schön zu reden. Aber auch heute nehme ich das immer wieder wahr bei Kirchen so, und das ist für mich, ich verstehe es einfach gar nicht, wie man das sein kann, generell nicht, aber als Christ schon zweimal nicht. Und wenn euch jemand über den Weg läuft, der sagt, er ist Christ und ihr merkt bei ihm Antisemitisches, dann schickt ihn zu mir. Dann reden wir mal theologisch. Also für mich. Deswegen, wenn ihr genau lest, habt ihr das vielleicht auch gemerkt, auf der ersten Seite beim roten Faden, da steht unter diesen beiden Kirchen, die einfach ausdrücken sollen, dass viele Kirchen und Gemeinden entstehen, Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel und der Gemeinde. In ganz vielen Darstellungen über so die Zeit, die gibt es noch viel schöner und noch viel besser als meine, ja, die ist ja schlecht, aber ganz oft steht da nur Geschichte Gottes mit seiner Gemeinde. Als ob die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel aufgehört hätte. Aber das ist falsch. Römerbrief, Paulus schreibt es, dass wir nur aufgepfropft sind in den Zweig. Ja? Wir sind nicht der ursprüngliche Trieb, wir sind Teil davon, aber nicht der ursprüngliche. Deswegen hört Gottes Geschichte mit seinem Volk auch nie auf. Okay, wir gehen zum letzten, zum dritten Teil. Und dort habe ich euch, davon habe ich geredet. Das ist diese Grafik gewesen beim Alten Testament, wo ihr die biblischen Bücher seht, zu welchen Zeiten sie entstanden, welche Zeiten sie erzählen sozusagen. Okay, letzter Teil, Jesus, Prophezeiungen und Präexistenz. Bei den Prophezeiungen habe ich, hauptsächlich, nicht nur, aber dann gegen Ende hauptsächlich einiges zur Kreuzigung geschrieben. Und zwar ist es faszinierend, ihr seht auch vorne im alttestamentlichen Teil, die linke Spalte sozusagen, dort ist nur von Jesaja und den Psalmen die Rede, im unteren Teil der Tabelle sozusagen, da geht es um die Kreuzigung. Und Jesaja hat eben in diesem Gottesknechtslied, und da seht ihr dann auch, dass hier im unteren Teil nur bei Jesaja bis auf eine Ausnahme, nur Jesaja 53 und 52 zitiert wird, weil bis ins Detail hinein beschrieben wird, was Jesus widerfahren wird. Total faszinierend, dass einer Pi mal Daumen 700 Jahre vorher beschreibt, dass er geschlagen wird, gemartert wird, und weil das so wichtig ist, lese ich ein paar Verse. Ihr habt sie wahrscheinlich, die meisten von euch, schon sehr, sehr oft gehört. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Weiter. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war. Wiewohl er niemand Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Das ist jetzt Luther. Übeltäter ist dieses Wort für Reiche. Da ist es an der Stelle nicht gut übersetzt, steht aber bei mir sogar eine Anmerkung mit drin in der Bibel selber. Vorletzte Zeile, Jesaja 53, 9, sein Grab ist bei Reichen. Also ins Detail noch andere Stellen, wenn ihr sie lesen wollt, beschreiben die Kreuzigung 700 Jahre vorher. Also ich meine, man kann jetzt viel denken und viel sagen, ist doch alles erstunken und erlogen. Wenn man jetzt noch bedenkt, Altes Testament, die da waren, erinnern sich vielleicht, ich erwarte es nicht, ist schon eine Weile her, 1947 werden in Qumran Texte gefunden, Textrollen, Alttestament, nicht nur, aber auch alttestamentliche Schriftrollen, davon eine Rolle vom Propheten Jesaja, fast die komplette Jesaja-Rolle. Die bis dahin älteste Jesaja-Rolle, die man hatte, also zusammenhängender Jesaja-Text, wurde ja immer wieder abgeschrieben und so weiter, dann ging sie verloren und man bewahrte sie ja auch wie Heiligtümer, gab ja keine Kopierer und nichts, so eine komplette Rolle war ein Schatz ohne Ende. Die älteste, die wir bis dahin hatten, war aus dem 10. Jahrhundert. Aus dem 10. Jahrhundert. Davor gab es nur einzelne Bruchstücke von Jesaja-Schriftrollen. Die komplette Rolle war aus dem 10. Jahrhundert. Jetzt fand man diese Jesaja-Rolle, die ungefähr 1000 Jahre jünger ist. 1000 Jahre. Und hat sie verglichen und stellt fest, da steht das Gleiche drin. Natürlich sind Unterschiede drin, aber die sind vor allem auf einer Wortebene. Wenn man früher Eimer mit A hinten geschrieben hat und heute mit ER, weiß trotzdem jeder, was gemeint ist. Ja? Oder du Lombesäckel, schreibt man halt Eimer mit O und Doppel-G und Eimer mit U und Ä und CK auf Hochdeutsch. Lumpensäckel. Also versteht ihr, solche Sachen, die sind dort, ja, die Unterschiede gibt es, aber es gibt keinerlei Differenzen, ja, im Sinn, genau. Also, oder dass ganze Abschnitte fehlen würden, gar nicht, überhaupt nicht. Und jetzt überlegt mal, das sind 1000 Jahre. Was sind 1000 Jahre? 1000 Jahre in einer Zeit, die nicht so war wie unsere heute, wo ja Schriften, Schriftstücke, Schriftrollen und so weiter ganz anders aufbewahrt wurden, tradiert wurden, geschützt wurden. Und dann ist so ein Ding 1000 Jahre jünger und es gibt keinen wirklichen Unterschied. Das ist doch abgefahren. Das ist doch absolut abgefahren. Und der Kerl sagt auch noch mal ein paar hundert Jahre vorher voraus, was mit Jesus passieren wird. Man muss schon viel Fantasie haben, wenn man sagt, das ist alles Humbug, aber oder Drogen. Aber also, ich finde es absolut faszinierend. Ein letzter Abschnitt, die Bibelstellen, die will ich gar nicht mit euch jetzt durchlesen. Die gebe ich euch nur mit, dass ihr sie als Hausaufgabe lest, denn sie drücken die vorne, seht ihr auch, die Präexistenz aus. Was ist damit gemeint? Das ist sozusagen überhaupt der Schlüssel dafür, dass wir von Jesus als dem roten Faden sprechen können. Wenn wir noch mal kurz innehalten, wenn wir Origenes und Luther nehmen würden und sagen, okay, Origenes mit seiner allegorischen Schriftauslegung, dass etwas, was geschieht, eine Sache, eine Person, ein Vorgang, was auch immer, auf etwas anderes, Größeres hinweist. Okay, schlauer Kerl, wir können ihm glauben. Martin Luther, sowieso Joker-Antwort nach Jesus in der evangelischen Kirche. So, was Christum treibt, okay, liest die Bibel und guck, was lernst du über Jesus. So, jetzt sind es aber nur zwei, zugegeben sehr gescheite Menschen gewesen, denen wir vertrauen können. Aber das reicht doch nicht aus, damit wir sagen können, Jesus ist der rote Faden durch die Bibel. Nur weil zwei und noch viele andere Gelehrte sagen, das ist so. Es aber übrigens auch andere Theologen, christliche Theologen gibt, die sagen, wir können das Alte Testament auch lassen. Wir brauchen das nicht als Christen. So, es gibt sogar Theologen, die sagen, es reicht, wenn wir Bibelausgaben nur Neues Testament haben. So, ja, total daneben. Aber diese Bibelstellen sind sozusagen die innerbiblische Argumentation, dass Jesus von Ewigkeit her war. Und so ähnlich heißt es auch in diesen Stellen, an diesen Stellen. Ich lese nur eine, weil sie für mich so vielleicht die eindrücklichste ist. Ich habe sie euch geordnet nach, wie sagt man, also nicht chronologisch, aber von der Abfolge her in der Bibel. Aber für mich die eindrücklichste ist die aus dem Kolosserbrief. Kolosser 1, Vers 15 bis 20, mittlere Spalte, letzte Stelle. Er, Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Ich finde diese fünf Verse so bombastisch, weil sie sozusagen in Gänze ausdrücken, dass Jesus schon immer war, dass durch ihn alles geschaffen wurde und am Ende, dass er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz, seine Mission, warum er auf die Erde kam, nochmal deutlich am Ende dasteht. Und gleichzeitig als der schon immer war. Okay, so viel für heute. Ich wollte eigentlich euch allen so ein Lesezeichen mitgeben. Herr, ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der einen wertvollen Schatz findet. Psalm 119, Vers 162, mit einem schönen Magnet dran. Jetzt gab es ja leider Lieferschwierigkeiten. Was macht man in der Schule, wenn man zu wenig hat? Man macht einfach ein Spiel draus. Okay. Wer zuerst antwortet, kriegt ein Lesezeichen. Zeigt, ob ihr aufgepasst habt. Bitte? Ja, genau. Also, hör mir auf. Okay, wo steht die Opferung von Isaak? Okay, die Lehrerin kriegt gleich schon mal was. Okay, Martina, du bist damit ausgeschieden für die nächsten Runden. Wo steht etwas über das tausendjährige Reich? Ah, Helmut, hier der nächste alter Verwalter. Ich habe das nur einmal gesagt, ey, das musst du schon vorher gewusst haben. Wie heißt der König von Salem? Okay, ich habe noch vier. wir können ja mal was nehmen, was wir gar nicht besprochen haben, vielleicht. Gut, das ist fies, aber ist egal. Wo sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens? Ja, nee, bleib bei Johannes dann.
6.
35, aber ist egal. Also. Nein, du darfst es behalten. Okay. 3 habe ich noch. Jetzt gehen wir die Fragen aus. Ah. Ja, gut, das habe ich nicht gesagt, aber das ist auch egal. Das wisst ihr auch so. Wie wird Jesus in seiner Präexistenz bei Johannes im ersten Kapitel bezeichnet? Das Wort. Ganz genau. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und so weiter. Wie heißt der große Versöhnungstag? Das sind immer die besten Schüler, die schon antworten, bevor man die Frage fertiggestellt hat. Und da muss man sich immer überlegen, nee, ich nehme jetzt eine andere Frage. Welche? Nein, für die Kenner unter euch. Ich habe euch vorhin den Gottesnamen, wie Mose ihn hört, Jahwe, J-H-W-H, wie nennen Theologen ihn? Aus dem Griechischen hat er einen Begriff. Nein. Ähnlich wie eine Saftpackung. Genau. Tetra. Woher kam das? Tetragramm kam hier irgendwo. Ganz genau. Na, hier. Das sind die in der letzten oder vorletzten Reihe, die dann. Bitteschön. Tetragramm ist der Name dafür. Gut. Wenn ihr wollt, also ich bin ja überhaupt kein Freund von so ausgedruckten Sachen, ich habe die Dinger lieber digital, habe ich sie immer bei mir. Wenn ihr das möchtet, ich schicke es euch auch. In der Gemeinde-App gibt es einen Eintrag, Hilfen zum Bibelstudium oder irgendwie so heißt das. Da habe ich die, glaube ich, schon verlinkt, die alten. Ich habe gar nicht mehr reingeguckt. Ich habe dort aber auch andere Hilfsmittel verlinkt. Also wenn ihr in der Gemeinde-App schaut, am besten in den Gemeindekanal geht, das ist in dem Menü oben das unterste Zeichen, das Kreuz. Dort ein bisschen runter gibt es dann Hilfen zum Bibelstudium oder irgendwie so heißt das. Und dort habe ich auch Links gesetzt zu Büchern, zu Videos, guten Videos, wo ihr tolle Vorträge anschauen könnt, Büchervideos. Und es müssten auch ein Link sein zu den Dateien, sonst hole ich das noch nach. Also wenn ihr das auch digital wollt oder so, PDF, dann lade ich das nicht direkt dahin, aber verlinke es zumindest. Gut, ich würde sagen, wir beten noch zusammen zum Schluss und ich fände es schön, wenn wir das irgendwie so ein bisschen zusammen machen können. Vielleicht könnt ihr euch einfach so ein bisschen zusammenstellen. Mai, ich habe vorhin mit dir geredet. Mai's Verwandtschaft lebt in, ich vergesse den Namen immer. Also in dieser Stadt, wo der Virus ausgebrochen ist und 56 Millionen Menschen, hast du vorhin gesagt, leben sozusagen, wie sagt man, abgeschnitten oder so von der Außenwelt. Ne? Also 56 Millionen, das ist mehr als die Hälfte, die wir an Einwohnern haben. Also da können wir für beten und wir können, mir ist es ein großes Anliegen, dass wir beten für Israel und für Juden in Deutschland. Ich habe es am Sonntag in der Predigt, gesagt, der Vorsitzende des Zentralrats, ich habe es glaube ich nicht gesagt, der hat in einem Interview gesagt, dass jüdisches Leben in Deutschland seit ungefähr 2 Jahren, es massiv schlimmer wird für Juden in Deutschland. Er hat vor 5 Jahren scheinbar irgendwo mal eine Rede gehalten oder irgendwas gesagt, es war eine Statistik, wo es relativ gut war, hat er dann in dem Interview dann auch darauf reagiert und gesagt, ja, das stimmt ja auch, aber die letzten 2 Jahre, und da ist Halle ja nur was heißt nur, aber Spitze des Eisberges, hat er gesagt, die letzten 2 Jahre ist es extrem, extrem schwierig geworden. Und ich habe vorgestern mir abends noch kurz eine Reportage angeguckt über Schüler vor allem nochmal, weil mich das sehr bewegt, wenn Jugendliche, andere Jugendliche mobben, weil sie Juden sind und es wissen, dass sie Juden sind. Es ist furchtbar, aber es geht bergab, auf gut Deutsch. Also es ist schwieriger und schlimmer geworden für Juden in Deutschland. Und das ist, da verschlägt mir die Sprache. Ja, also. Und deswegen glaube ich, ist es gut und wichtig, dass wir dafür beten. Also wenn ihr wollt, dann steht doch auf und dann dreht euch so ein bisschen vielleicht zusammen, wenn es für euch okay ist, sonst betet einfach im Stillen für euch und ich spreche dann zum Schluss noch ein Abschlussgebet. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn er sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.